Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 23. April. Heute mit den folgenden Themen. Wir und die anderen. Die allermeisten Staaten bewältigen die Corona-Krise mit nationalistischen Maßnahmen.
Es war von Anfang an die Idee, wir müssen unsere Bürger, Bürgerinnen am besten schützen. Und ich denke, das ist einfach unter dem Aspekt, dass eigentlich Zugang zur Gesundheit ein Menschenrecht ist, ist das eben vielleicht eine Brille, die man auch etwas anders aufsetzen hätten können.
Wie anders wir diese Brille hätten aufsetzen können, das weiß Migrationsforscherin Janine Dahinden. Dann?
Man besinnt sich auf das Notwendigste, man denkt an die Armen und Bedürftigen, man reinigt den Körper und kommt dem Schöpfer in diesem Monat näher.
Heute beginnt der Ramadan, doch wie begehen ihn gläubige Muslime zu Zeiten von Corona? Und?
Viele Rapper, sehr hohe Räume, 3 Strippers aneinander am Twerken in der Luft ohne Sicherung. Viel Dollarbills am Rumfliegen, viel Neon und sehr viel Spiegel in extrem interessanten Blickwinkel.
Wie interagieren Räume mit dem, was in ihnen stattfindet? Diese Frage loten Joel Lehmann und Annabelle Schneider in ihrer Installation Snapfinger aus. Dafür haben die beiden in den USA sogar Stripclubs besucht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Nach wie vor gibt es keinen definitiven Bescheid, ob das Berner Gurtenfestival dieses Jahr stattfinden kann oder nicht. Allerdings gehen die Veranstalter nicht davon aus, dass das Festival auf dem Berner Hausberg mit der vorgesehenen Menge an Besuchenden stattfinden kann. 80.000 Menschen auf engstem Raum während 4 Tagen sei nach aktuellem Stand der Wissenschaft unrealistisch, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook. Aufgrund der unsicheren Lage haben sich die Veranstalter nun dazu entschieden, den Vorverkauf der Tickets einzustellen. Sollte das Festival gänzlich abgesagt werden, könnten alle bereits gekauften Tickets wieder retourniert werden. Im Kanton Bern sollen dieses Jahr offenbar keine Matura-Prüfungen stattfinden. Das gab die kantonale Bildungsdirektorin Christine Hässler gestern in einer entsprechenden Mitteilung bekannt. Den drastischen Entscheid begründet die Bildungsdirektorin mit der aktuellen Corona-Krise. Aufgrund der gegenwärtigen Situation seien ihrer Auffassung nach keine fairen Prüfungen mehr möglich. Bereits Ende März hatte Hässler angekündigt, notfalls auf Prüfungen verzichten zu müssen. Bei den Rektorinnen und Rektoren an den Berner Gymnasien kommt der überraschende Entscheid bislang positiv an. Ganz endgültig ist der kantonale Entscheid damit allerdings noch nicht. Zuerst muss auch der Bundesrat einem entsprechenden Antrag der kantonalen Erziehungsdirektion zustimmen. Stimmt der Bundesrat diesem Antrag zu, wäre er gezwungen, in einer Notverordnung das nationale Matura-Reglement anzupassen. Der Schweizer Tennisprofi Roger Federer fordert einen Zusammenschluss der weltweiten Herren- und Damenorganisation im Tennis. Nur so könne der Tennissport aus der anhaltenden Corona-Krise finden, ließ der 20-fache Grand-Slam-Sieger auf seinem Twitter-Account vermelden. Unterstützung erhält Roger Federer dabei von seinem langjährigen Freund Rafael Nadal. Auch er sieht in einer möglichen Vereinigung ein grosses Potenzial. Im Tennis ist bislang die ATP für die Herren und die WTA für die Damentour verantwortlich. In der Vergangenheit hat es dadurch immer wieder Reibungsverluste gegeben. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise treten die Organisationen aber bereits geschlossener auf. Ins Ausland. In Frankreich ist es vergangene Nacht bereits zum 4. Mal in Folge zu heftigen Ausschreitungen in mehreren Vorstädten gekommen. In den sozialen Medien kursierten heute Morgen erneut Bilder von brennenden Autos und Containern. Betroffen sind vor allem die Vorstädte rund um Paris, aber auch weitere Städte im Land, wie etwa Straßburg, hatten mit Ausschreitungen zu kämpfen. Bislang hält sich der Schaden allerdings noch in Grenzen. Dennoch ist in Frankreich nun eine Debatte darüber entbrannt, ob die Ausschreitungen in einem direkten Zusammenhang mit dem verhängten Ausgangsverbot stehen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat sich erstmals seit mehreren Wochen wieder zu Wort gemeldet. Dies tat er offenbar in einem Brief an den syrischen Diktator Assad. Während den vergangenen Tagen häuften sich Spekulationen über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers. Dem US-Nachrichtensender CNN liegen offenbar Informationen vor, wonach Kim Jong-un derzeit sogar in Lebensgefahr schwebt. Gemäß diesen Informationen soll er sich bereits am 12. April in ein Krankenhaus begeben haben, um sich dort einer Herz-Kreislauf-Behandlung zu unterziehen. Damit zum Wetter. Morgen Freitag muss hier und da mit Wolkenfeldern gerechnet werden, ansonsten bleibt es aber weiterhin sonnig bei sommerlichen 24 Grad. Auch am Wochenende erwartet uns überwiegend freundliches Wetter, in den Alpen muss jedoch hier und da mit Gewittern gerechnet werden, dabei wird es wieder etwas kühler mit Höchstwerten von rund 20 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir und die anderen, die Schweiz und der Rest der Welt. In der Corona-Krise werden die Grenzen der Nationalstaaten wieder so sichtbar wie schon sehr lange nicht mehr. Die Staaten machen die Schotten dicht und versuchen, ihre jeweils eigenen Wege aus der Krise zu finden. Internationale Solidarität steht inzwischen nicht einmal mehr im Kleingedruckten. Gäbe es nicht auch andere Rezepte gegen die Corona-Krise? Doch, die gäbe es durchaus, wie Janine Dahinden in einem Artikel aufzeigt, der in Kürze veröffentlicht wird. Janine Dahinden ist Professorin für transnationale Studien an der Universität Neuenburg und Wilma Rall hat mit ihr gesprochen.
Janine Dahinden, in Ihrem Artikel stellen Sie die treffende Frage, warum ist es in Corona-Zeiten gefährlicher, von Basel nach Paris zu reisen, als von Genf nach St. Gallen? Warum ist es gefährlicher?
Das ist eben die grosse Frage, weil das wurde gar nicht überlegt. Weil man hat einfach die Außengrenzen quasi geschlossen. Eben weil man von Anfang an dieses Virus sehr quasi nationalistisch und kulturalisierend interpretiert hat und gleichzeitig aber eben die interne Mobilität in den einzelnen Ländern eigentlich wenig restriktiver gestaltet. Natürlich gibt es einige Länder, wo das passiert ist, Spanien ist ein Beispiel, aber jetzt in der Schweiz oder auch in Deutschland verkehren ja die öffentlichen Verkehrsmittel noch, werden dazu angehalten, zwar die vielleicht nicht zu benutzen, aber man kann. Und die Frage ist einfach, warum ist automatisch die erste Reaktion, dass man an die Außengrenzen schließt? Weil das ist ja vielleicht nicht unbedingt die Reaktion, die macht, dass der Virus wirklich nicht weiter verbreitet wird.
Sie kritisieren diese nationalistischen Antworten der Staaten auf die Corona-Krise und Sie kritisieren auch, dass die Staaten eben Maßnahmen ergreifen, die geprägt seien von einem starken Kultur- und auch Rassendenken. Können Sie das ausführen?
Also das sind eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, es hat sich wie einfach diese nationale Brille eingeschlichen von Anfang an. Das heißt, von Anfang an war es wie klar, es geht darum, die eigenen Bürger und Bürgerinnen, Staatsbürgerinnen zu schützen. Und die Frage ist einfach, schützt das denn auch die vulnerablen Personen wirklich auf diese Weise? Man hat dann die Grenzen geschlossen und man hätte ja ganz anders reagieren können, wie zum Beispiel Singapur. Man hätte sagen können, wir brauchen Grenzkontrollen, aber nicht aufgrund von der Nationalität, sondern wie die Leute identifizieren können, die quasi krank sind und dass man die dann eben sofort irgendwo in Spitäler, in Quarantäne oder was auch immer tut. Aber es war von Anfang an die Idee, wir müssen unsere Bürger, Bürgerinnen am besten schützen. Und ich denke, das ist einfach unter dem Aspekt, dass eigentlich Zugang zur Gesundheit ein Menschenrecht ist, ist das eben vielleicht eine Brille, die man auch etwas anders aufsetzen hätten können. Und der zweite Aspekt der Kulturalisierung ist das ja von Anfang an war, eben das gehört natürlich dazu, war die Idee da, dieses Virus kommt von außen, zuerst China, dann bei uns Italien und wir müssen verhindern, dass dieses Virus zu uns kommt. Und es war ja relativ schnell klar, dass wir es hier mit einem globalen Problem eigentlich zu tun haben. Und was man auch häufig jetzt in den verschiedenen Medien liest, es gibt gewisse Kulturen, die haben einen Lebensstil, so dass sich dieses Virus besser verbreiten kann. Und ich meine, das ist nicht eine totale Vereinfachung. Beispielsweise die Frage, wie ist die sozioökonomische Situation? Also wer hat überhaupt das Privileg, alleine zu sein? oder ist man eben in einer Wohnung zu zehn? Das geht nicht nur um Kultur, sondern geht es ganz klar um sozioökonomische Faktoren. Und plötzlich ist man bei solchen kulturalisierenden Erklärungen, die eigentlich immer darum gehen, dass gewisse komplexe Sachverhalte, auch strukturelle, eben einfach beiseite gewischt werden.
Am Beispiel des Gesundheitssystems zeigen Sie ja auf, wie sich diese nationalistische Argumentation quasi selber in den Schwanz beißt, weil eben das Schweizer Gesundheitssystem zum Beispiel ja nur darum so gut funktioniert, weil wir genügend ausländische Arbeitskräfte haben aus Italien, aus Deutschland und anderswo, die eben diese systemrelevanten Jobs in der Krise für uns erledigen. Gleichzeitig könnte man nicht sagen, dass das eben auch in den nationalistischen Diskurs passt, insofern als dass man einfach Leute von außen holt, die wir brauchen und dass es darum eben wiederum um unser Wohl geht und eben nicht um aller Wohl.
Genau, ich denke, das ist ein wichtiges Argument. Also Grenzen oder Regimes, wie wir sagen, die filtern immer. Aber ich denke, zur Zeit zeigt sich irgendwo einfach so offensichtlich die nationalistische, aber auch geschlechtsspezifische und eben kulturalistische Filter, die bei diesem Border-Regime quasi am Werk sind. Und ich meine, wenn geht es um den Schutz der Bevölkerung, da muss man sich ja eben wirklich fragen, wie kommt es, dass nun Leute aus dem Ausland reinkommen können, wenn es eben wieder um unser Wohlergehen geht und darum geht, dass unsere Spitäler, die Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Natürlich muss die aufrechterhalten werden, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist dann, warum kann man dann nicht die Leute behandeln in den Spitälern, die auch regional betroffen sind? Und das geht dann vielleicht über eine nationale Grenze hinaus. Wir haben das auch in anderen Ländern in Europa. Und mir scheint, diese nationalistische Brille ist nichts Neues. Aber sie wird jetzt so offensichtlich plötzlich. Und, denke ich, da geht auch ganz viel wieder kaputt, dass man auch versucht hat, aufzubauen und anders zu denken in Europa.
Dieser Rückgriff auf nationalistische Lösungen passiert nicht auch einfach der Einfachheit halber, weil die Strukturen ja bereits da sind, der Rahmen, in dem man sich orientieren muss, weil es einfach sehr viel schwieriger ist, wenn man das jetzt im europäischen Rahmen oder sogar im weltweiten Rahmen lösen müsste, bis da die Verhandlungen mal stattgefunden haben, dann ist das Virus sowieso schon überall.
Also Deutschland und die Schweiz, Frankreich und die Schweiz und ich glaube auch Frankreich und Deutschland haben begonnen auch gegenseitig, hat man Patienten und Patientinnen behandelt in Deutschland und in der Schweiz. Also es geht ja. Und ich denke, gerade bei dieser Pandemie ist wirklich auch dieses lokale Handeln halt sehr wichtig. Ich denke, das darf man nicht vergessen. Es gibt Gegenbeispiele, aber sie gehen unter und es hat sehr viel gebraucht, bis das überhaupt quasi möglich war. Es gibt eben aber auch andere Regimes, wie zum Beispiel das Menschenrechtsregime, das ja universell orientiert ist. Und ich denke, man könnte von dort gewisse Dinge nehmen und versuchen, das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Es gibt auch Alternativen. Das ist eigentlich mein zentrales Argument. Das würde natürlich nicht alle Probleme lösen, aber es würde, denke ich, zu weniger Ungleichheiten beitragen, wie was wir im Moment sehen.
Sie haben diese Alternativen oder einige im Gespräch jetzt bereits angesprochen, aber nochmals, es wäre laut Ihnen durchaus möglich, wenn nicht sogar effektiver, eben den Virus nicht mit nationalistischen, sondern mit anderen Maßnahmen zu bekämpfen. Was würde sich denn verändern, nähme jetzt zum Beispiel die Schweiz eine solche Sichtweise ein?
Nun, ich denke, das eine ist, dass man die Grenzkontrollen ganz anders gestaltet. Es ist da nicht mehr nach Nationalität, sondern Leute scannen, die kommen, die gehen. Also sind sie krank, tragen sie den Virus, müssen wir sie versorgen. Ich meine, momentan sind sehr viele Leute, und das sind vor allem Migranten und Migrantinnen, also sowieso Leute, die ökonomisch gesehen vulnerabel sind, die können sich nicht mehr bewegen, die haben Jobs verloren, sie können ihre Familien nicht mehr sehen. Die Leute könnten weiterhin ihre Arbeit tun und sie könnten auch weiterhin ihre Familien sehen, falls sie eben das Virus nicht in sich tragen. Ich denke, das ändert schon sehr viel. Und zweitens denke ich wirklich auch, es gibt diese lokale Ebene, die sehr wichtig ist jetzt. Also es gibt Gegenden, die sind mehr betroffen. Also da, denke ich, kann man lokal handeln, über Grenzen hinweg, um eben wirklich Zugang zum Gesundheitssystem denjenigen zu ermöglichen, die es auch wirklich brauchen. Also es sind nur einige Vorschläge, wahrscheinlich gibt es noch mehr.
Janine Dahinden ist Professorin für transnationale Studien an der Universität Neuenburg. Gleich geht es hier bei uns im Rabe Info um den Fastenmonat der gläubigen Muslime, den Ramadan. Um Glauben und um Religion geht es auch in diesem Song hier. Das ist Joan Osborne mit ihrem bekannten Stück aus den 90er Jahren «One of Us».
Stranger on nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome.
Rabe Info.
Heute beginnt der Ramadan. Das Fasten bildet eine der fünf Säulen des Islams und ist somit für gläubige Muslime zentraler Bestandteil ihrer Religionspraxis. Bis zum 23. Mai sind die Gläubigen angehalten, nur vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang zu essen und zu trinken. Ebenso sind Rauchen und Sex verboten. Wie begehen Musliminnen und Muslime den heiligen Monat zu Corona-Zeiten? Kathrin Hiss hat darüber mit Önder Günesch gesprochen. Der Glarner ist Pressesprecher der FIZ, der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz.
Der Ramadan ist grundsätzlich eine innere und äußerliche Reinigung, seelisch und körperlich. Man besinnt sich auf das Notwendigste, man denkt an die Armen und Bedürftigen, man reinigt den Körper und kommt dem Schöpfer in diesem Monat näher.
Der Ramadan ist für gläubige Musliminnen und Muslime auch eine Zeit der Begegnung. Jeden Abend wird das Fasten gebrochen und oft in großen Runden ausgiebig geschlemmt. Ein Ritual, welches heuer kaum in dieser Form stattfinden darf. Den Fastenmonat zu verschieben sei keine Option. Der Koran erlaube es jedoch Menschen, die geschwächt seien, das Fasten auszusetzen.
Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen. Die Fastenzeit müsste auch so in Zeiten von Corona eingehalten werden. Nur kommt natürlich der Faktor der Krankheit, der Vorerkrankung, der Risikogruppe dazu, das heißt Personen, die eher am Limit sind mit dem Fasten und körperlich nicht fit, müssen natürlich aufpassen, dass sie während der Corona-Zeit nicht verwundbarer sind als sonst. Diese Personen müssten sich dann eher vielleicht ein bisschen zurückhalten.
Moscheen in der Schweiz bieten oft auch Religionsunterricht an. Diese Schulen müssen aufgrund der Corona-Weisungen des Bundes ihren Unterricht nun anders gestalten, erklärt Önder Günesch.
Es wurde kürzlich durch die FIZ, die Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz, wurde eine Mitteilung herausgegeben, worin beschrieben wird, dass man während der Corona-Zeit jetzt vermehrt auf Online-Unterricht setzen müsste. Bei den Personen, wo dies möglich ist, dass man sich über die Social-Media-Kanäle oder sonstigen Meeting-Plattformen sich trifft und so sich austauscht und den Religionsunterricht im kleinen Rahmen natürlich so platziert. In den Moscheen selber findet kein Religionsunterricht statt. Das ist momentan ja nicht erlaubt und daher muss man vollständig auf diese Plattformen ausweichen.
Einschränkungen hatte der Bund auch bezüglich Beerdigungen erlassen. Diese durften nur, Zitat, im engen Familienkreise stattfinden. Wie dieser enge Kreis ausgelegt werde, überließ der Bund aber den Kantonen. Per 27. April hat die Regierung diese Vorgabe wieder gelockert. Trotzdem sei die Situation für Musliminnen und Muslime derzeit von Unsicherheiten geprägt.
Bei den Beerdigungen gibt es die zwei Möglichkeiten der Rückführung ins Herkunftsland oder auch die Beerdigung hier in der Schweiz. Bei der Rückführung ist es momentan so, dass keine Begleitpersonen mitfliegen oder mitfahren dürfen, sondern nur der oder die Verstorbene selber im Flugzeug mitfliegt und dort von bekannten Verwandten entgegengenommen wird. Alternativ gibt es die Beerdigung in der Schweiz, wo es einige muslimische Friedhöfe gibt, aber leider nicht in jeder Gemeinde, in jeder Stadt, sodass sich Muslime, die sich auch muslimisch bestatten lassen wollen, momentan ein großes Fragezeichen haben, was mit ihnen passieren soll, wenn es sie erwischen würde.
Heute Donnerstag beginnt nun der Ramadan, der muslimische Fastenmonat. Die FIZ, die Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz, hat ihren Mitgliedern verschiedene Empfehlungen abgegeben, was die Ausübung der Religion angeht.
Ja, in dieser Mitteilung wird zum Beispiel auch erwähnt, dass man das gemeinsame Gebet, das Freitagsgebet, weil man das nicht in der Moschee verrichten kann, dass man am Freitag das zu Hause, das Mittagsgebet verrichtet, anstelle des Freitagsgebetes. Oder auch, dass man dieses sogenannte Tarawih-Gebet, das am Abend jeweils in der Gemeinschaft während dem Ramadan verrichtet wird, dass man dieses auch im Familienkreis zu Hause verrichten soll und dass man sich nicht auf Veranstaltungen einlassen soll, dass man keine größeren Iftare, sogenannte Abendessen, organisieren soll, um sich gegenseitig zu schützen, dass man zum Beispiel diese Beträge, die man für einen großen Iftar ausgegeben hätte, dass man diese Beträge spenden soll.
Das sagt Önder Günesch, Pressesprecher der FIZ, der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz.
Radio Info. Kultur.
In ihrer Jugend hatten sich Joelle Lehmann und Annabelle Schneider an Konzerten kennengelernt, dann aber aus den Augen verloren. Als sie sich in der Berner Bar Volver zufällig wieder trafen, bestellten die beiden eine Flasche Rotwein und hörten nicht mehr auf zu reden. Was bei diesem Gespräch herauskam, war ein gemeinsames Projekt, denn die Herzen der beiden schlagen nicht nur für die Musik, sondern auch für die Kunst. Annabelle Schneider, die seit 5 Jahren in New York lebt, ist strategische Designerin und Innenarchitektin. Joelle Lehmann ist Fotografin und betreibt mit ihrem Partner in Burgdorf eine Kreativagentur. Gemeinsam haben die beiden das Projekt Snapfinger aufgegleist. Dafür haben sie sogar Stripclubs im amerikanischen Atlanta besucht. Eine Zwischenbilanz von Snapfinger gibt's derzeit im Offspace Schaukasten Antichamber zu sehen. Ein Beitrag von Gisela Feutz.
Viel Rap für sehr hohe Räume. 3 Strippers aneinander am Twerken in der Luft ohne Sicherung. Viel, viel Dollarbills am Umfliegen. Sehr klassische Artefacts, viel Neon und sehr viel Spiegel in extrem interessanten Blickwinkel. Du siehst die Zeug, oder? Erst am nächsten Tag wieder realisierst du, dass du das gesehen hast.
Die Stripclubs der US-amerikanischen Stadt Atlanta sind berühmt-berüchtigt. Wären nicht die Metalldetektoren am Eingang, könnte man Läden wie Follies oder Magic City für ganz normale Bars halten. Doch hier trifft sich die Rap-Elite, hier entstehen neue musikalische Trends. Die Stripclubs würden wie eigene Universen funktionieren, sagt Annabelle Schneider. Die 34-Jährige ist strategische Designerin und Innenarchitektin und wohnt seit 5 Jahren in New York.
Das Imperfekte von der ganzen Architektur und trotzdem die extreme Dynamik der Menschen und die Energie, die entsteht in einem abgeschlossenen Raum ohne Fenster, egal was für eine Tageszeit, es ist eine ganz andere Welt. Es ist eine Magie in diesen Räumen, die auch durch das menschliche Verhalten passiert, aber auch durch die ganze Dynamik von Licht. Und Musik ist sehr, sehr wichtig. Also der Beat ist alles überschauend. Und dann hast du halt andere sensuelle Eindrücke, wie eben das fettreifende Essen oder Schweiß oder einfach auch der menschliche Touch. Ist dann, also sehr viel Interaktion auf ganz anderen Level. Es ist ein Collage von Eindrücken.
In ihrem künstlerischen Schaffen beschäftigt sich Annabelle Schneider oft mit Räumen und der Frage, wie diese mit dem, was darin passiert, interagieren. Ihr neuestes Projekt heißt Snapfinger. Ausgeheckt hat es Schneider mit einer Jugendfreundin, der Fotografin Joelle Lehmann. Die Stripclubs in Atlanta seien natürlich auch für ihr Schaffen spannend, sagt Lehmann.
Ja, ich liebe es so, in Extremsituationen einzutauchen, wo alles so zusammenkommt, Gefühl und Schweiß und Leben, und man nicht schon, die Ästhetik nicht schon ein Produkt ist, sondern wie entsteht. Also man findet so viele verschiedene Kombinationen, die man macht, weil es praktisch ist, kombiniert man das mit dem und es gibt so eine neue Welt an visuellem Material. Die Schönheit im Chaos oder im Wüsten, das ist das, was ich immer wieder suche in meiner Fotografie.
Die ganzen Eindrücke, die Lehmann und Schneider gesammelt haben, verarbeiten sie nun in der Installation Snapfinger. Darin finden sich zum einen Fotos, die Lehmann in Atlanta geschossen hat. Weil aber eindimensionale Bilder nicht ausreichen, um die ganze Collage an Sinneseindrücken zu erfassen, haben die beiden den Ausstellungsraum in einen Mini-Strip-Club umgewandelt. Die Wände sind mit Spiegelfolie eingekleidet. Außerdem
Mitte ist ein umgekehrter Stripper-Pole. Wir haben Natural Disaster Neon Sign an der Rückwand, wo der ganze Raum in ein sensuelles Rosenrot taucht. Viel handgemachte Zeichnungen, weil das uns auch sehr wichtig ist, dass es wirklich irgendwie Handwerk oder die Bewegung von etwas vom Körper drin hat. Verschrittenes Papier in weiblichen oder kurvigen Formen, sage ich mal, mit Spiegelkratzer drauf.
Es sind zwei Porträts von einer Stripperin, die wir kennengelernt haben im ersten Stripclub. Sie haben besucht daheim und begleitet eine Fotoreportage gemacht. Und zwei Porträts von ihr hängen hier. Bei einem hat sie die Augen zu und beim anderen hat sie die Augen offen. Sie hat ein AirPod im Ohr und Fake-Wimpern an, ist schön geschminkt und Perücke sitzt.
Die Idee der multisensorischen Installation Snapfinger ist es, das Paralleluniversum Underground Hip-Hop Strip Club zu beleuchten. Dazu würde gehören, dass sich Leute im Ausstellungsraum einfinden, die sich in den Spiegelstücken spiegeln, dass fette Wässe die Körper zum Vibrieren bringen, dass Nähe und vielleicht auch Hitze entsteht. All das ist derzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich. Annabelle Schneider glaubt, dass sich das Entertainment-Business grundsätzlich die Frage stellen müsse, wie künftig Räume gestaltet werden sollen, in denen Shows, Konzerte und Performances veranstaltet werden.
Es wird alles mehr, viel mehr online und auch Livestreams werden viel populärer. Es hat vielleicht mehr Massen, die an einem Event zuschauen, aber weniger wirklich vor Ort. Plus müssen wir eben aus so Situationen wie im Moment glaube ich, wirklich Räume auch überdenken, wie das Konzept funktioniert, wie viel Distanz man voneinander hat, wo das die Leute sitzen, wie das... Also Performance, Konzert und all diese Sachen sind nach wie vor sehr wichtig, aber vielleicht limitierter, fokussierter, selektionierter, auch mit den Leuten, die vor Ort sind. Und nachher geht es darum, wie dass man das ins Internet rausbringt, halt in die Streaming-Sessions und dass die Emotionen auch dort rüberkommen, weil auf dem Screen ist es sehr flach und sehr schwierig noch immer. Es ist schön, wenn man Bücher in mein Wohnzimmer gesehen hat und irgendwie das persönliche Erlebnis so haben, einen Künstler dort, einem Künstler zuzuhören, aber es ist noch nicht dort, was es sein soll, habe ich das Gefühl. Dort gibt es ganz viel Potenzial zum Arbeiten, auch in der Neugestaltung von Räumen, wo das passiert.
Annabelle Schneider und Joel Lehmann haben wir gehört. Snapfinger kann noch bis am 2. Mai im Offspace-Schaukasten Antichamber angeschaut werden. Weitere Infos dazu gibt's auf www.snapfinger.online oder bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 23. April. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem berührenden Radioblog der Künstlerin Miriam Eila-Zürcher. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilmar Rall, Katrin Hiss und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Abendinfo den Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.